Wir grüßen alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und sind dem Herrn dankbar auch für diesen Tag der Gnade, weil jeder Tag, den der Herr uns schenkt, ist ein Tag der Gnade. Und der Herr, er denkt an uns und segnet uns. Und diesen Tag hat er uns auch aus Liebe zu uns geschenkt und will uns auch in diesem Gottesdienst segnen. Ich möchte uns zwei Verse lesen aus Psalm Kapitel 8, Vers 4 und 5. Psalm Kapitel 8, Vers 4 und 5. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wir haben jetzt vor dem Gottesdienst kurz noch gesprochen und sind oder haben solche Gedanken ausgesprochen. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Gott ist nicht ein Mensch. Wenn wir als Menschen einen Menschen ansehen, so wird er bei uns eingestuft. Und es ist manchmal so, dass sogar so manch ein Mensch wird verachtet oder der andere Mensch wird erhoben. Bei Gott sind wir Menschen alle gleich. Er liebt uns alle. Und David sagt auch hier, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und bei Gott gibt es nicht, dass er jemanden bevorzugt, sondern er liebt alle. Und unabhängig, in welchem Stand wir sind, ob wir reich oder arm sind, ob wir gesund sind oder vielleicht auch körperliche Behinderungen haben, Gott hat die Gedanken des Friedens. Gott hat die Gedanken, um uns Hoffnung und Zukunft zu geben. Und auch durch diesen Gottesdienst möchten wir auch den Namen Gottes verherrlichen, ihm den Dank bringen, dass er auf uns achtet und achtet auf uns nicht bevorzugt, sondern liebt uns alle gleich. Und dieser Gottesdienst soll auch dazu beitragen, dass wir durch diesen Gottesdienst ihn verherrlichen. Und es wird ja so sein, dass wir jetzt den Gottesdienst mit Gebet eröffnen. Dann kommt stehend ein Lied. Danach kommt das Wort Gottes. Und nach dem Wort Gottes kommt noch ein gemeinsames Lied. Und dann werden wir die Zeit übergeben der Gruppe, so dass die dann den Gottesdienst gestalten werden. Wir werden auch aufstehen, mit Gebet anfangen. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott und Herr bist und dass du uns Menschen lieb hast. Herr, dass du denkst an uns und segnest uns, dass du Acht gibst auf uns, unabhängig wie wir sind. Herr, und wir danken dir, dass du die Person nicht ansiehst, sondern du liebst uns und schenkst uns Gnade. Dafür danken wir dir dafür von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du auch die Gäste auch auf dem Wege bewahrt hast, Herr, dass du sie wohlbehalten hierhin gebracht hast. Herr, und durch diesen Gottesdienst möchtest du zu uns reden und schenke uns auch Gnade und öffne uns die Ohren des Herzens, dass wir dein Wort hören, verstehen und besonders, dass wir durch diesen Gottesdienst dich loben und danken, dich ehren. Herr, und schenke Gnade auch besonders die Brüder, die am Worte dienen werden. Schenke Gnade, dass dein Wort kann in Freimut und Zuversicht kommen, Herr, und besonders auch die Beiträge, Zeugnisse. Wollst du das segnen alles? Und schenke Gnade, dass durch diesen Gottesdienst dein Name kann verherrlicht werden, dass wir näher zu dir kommen. Darum bitten wir dich, sei du uns gnädig und segne uns nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen.
Wir wollen uns heute Morgen ganz kurz eine Tatsache in der Schrift anschauen, die darüber entscheidet, ob dieser Gottesdienst sinnvoll und gesegnet sein wird oder nicht. Eine Tatsache anschauen, die das ist, wozu Gott uns eigentlich wiedergeboren hat. Lass uns dazu ein Psalmwort lesen aus Psalm 115, der erste Vers. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Als erstes in diesem Psalm tritt der Psalmist vor Gott mit einer Bitte. Nämlich sein Anliegen ist, dass Gott allein zu Ehren kommen soll. Er bittet darum, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Wir sehen in Vers 2 und 3, dass er dann einen Vergleich macht, den er dann auch weiterführt, zwischen dem allmächtigen, ewigen Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat, auf der einen Seite, und den Götzen der Heiden, die nichtig sind, auf der anderen Seite. Und deswegen ist es sein Anliegen, dass Gott allein zu Ehren kommen soll. Denn er ist es ja auch alleine, dem die Ehre gebührt. Vor ihm sind alle Völker der Erde wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkörnchen auf der Waagschale. Und er allein ist es, der uns geschaffen hat und dem unser Lob gebührt. Auch wenn unsere Götzen heute nicht so aussehen wie zu der damaligen Zeit, stehen wir auch heute in der Gefahr, uns selber falsche Götzen zu machen. Sei es die Anerkennung von Menschen oder das Streben nach Ehre. Aber das soll nicht unser Ziel sein. Und wir wissen es in unseren Herzen, wo unser Ziel ist. Aber wir wissen auch, dass unser Herz überaus trügerisch ist. So sagt es uns das Wort auch. Und deshalb lasst uns auch heute Morgen gleich im Gebet mit dem Psalmisten gemeinsam einstimmen, dass dem Herrn allein die Ehre gebühren soll in diesem Gottesdienst. Und er nennt zwei Gründe, weshalb dem Herrn allein die Ehre gebührt. Er nennt es hier um deiner Gnade und Treue willen. In dem 12. Vers in diesem Psalm sehen wir es, dass er den Herrn noch einmal bittet und sagt, der Herr wolle an uns gedenken, er wolle segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron. Er weiß, dass wir von der Gnade Gottes und von seinem Segen abhängig sind, auch heute Morgen. Wir brauchen seine Gnade und seine Güte, damit er zu uns spricht. Wenn wir wirklich das Reden Gottes verdienen müssten, dann würden wir alle im geistlichen Schweigen sitzen. Aber Gott ist gnädig zu uns und er möchte mit uns reden. Und in Micha Kapitel 7, Vers 18 sagt die Schrift uns Folgendes. Micha Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Wir dürfen mit Zuversicht vor den Herrn treten und ihn um seinen Segen bitten, weil wir wissen, er hat Lust daran, uns zu segnen und seine Gnade uns zu geben und uns auf den Weg zu leiten, den wir gehen sollen. Und das Zweite ist, dem Herrn gebührt die Ehre um seiner Treue willen. In Vers 9 ruft der Psalmist das Volk dazu auf und sagt, Israel, vertraue auf den Herrn, er ist Hilfe und Schild. Und haben wir nicht alle das immer wieder in unserem Leben erlebt, dass der Herr Hilfe und Schild ist? Und wir werden auch heute davon hören, wie der Herr Hilfe und Schild war in unserem Leben. Aber ich denke, auch viele von euch werden das bezeugen können, wie der Herr geholfen hat, seinen Segen geschenkt hat und Gnade gegeben hat. Und deshalb, weil der Herr gnädig und treu ist, gebührt ihm die Ehre und wir wollen ihm dem Lob geben, der ihm gebührt. Und ich möchte abschließen mit dem Vers 18 aus Psalm 115. Da heißt es, wir aber wollen den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Lass uns noch beten.
Heute Morgen schrieb Nico, wir sind verhindert und wir kommen später, fangt schon mal an. Und ich bin dem Herrn froh und dankbar, dass die Geschwister auch eingetroffen sind. Wir, die wir hier in der Nähe wohnen, haben manchmal ein Problem, rechtzeitig zum Gottesdienst zu kommen. Aber die Geschwister, die eine Entfernung hinterlegen müssen von 200 und mehr Kilometer, die fahren in der Regel schon früher raus. Und ja, wenn aber Hindernisse sind, doch, der Herr hat Gnade gegeben. Und wir hören jetzt ein Gedicht von unserer Schwester Lydia Peisler und anschließend kommt das Zeugnis von Nico. Das Gedicht ist in russischer Sprache.
Поздно длилось то собрание, хоть темнело уж давно, кончить не было желания, очень было хорошо. Все же надо было кончить. Милости как не лились, и молитвою закончив, дети Божьи разошлись. Брату из села другого нужно далеко идти, и опасной дорогой, темный мост там впереди. Ночью там ходить опасно, страшно, жутко одному, так как грабили там часто, убивали на мосту. В темноте к мосту подходит брат наш в жуткой тишине. Вдруг он замер, на дороге человек стоял во тьме. Что же смог он в то мгновение сделать? Ждала смерть его. Опустившись на колени, он молился горячо. У Христа просил защиту, в руки Господа свою жизнь отдав, он встал с молитвой, видит пусто на мосту. Сердце радостно забилось, Бог молитву услыхал, вера брата укрепилась, Бог его сопровождал. Без помех, дойдя до дому, он сказал жене своей: «Слава Господу живому, что меня он сохранил». Не успел рассказ окончить, как в окно раздался стук. У окна стоял разбойник, телом всем к стеклу прильнув. Мысль мелькнула тут в тревоге. Не открыть, взломает дверь. Сохранил Господь в дороге, сохранит он и теперь. Дверь открыл. Вошел убийца, нож в руке его блестел. У дверей остановился, тут же брату говорит: «Кто с тобой шел в дороге? Я прошу, скажи скорей, где молился ты в тревоге и до этих вот дверей?» «Шел один». «Нет, шло вас двое. Видел я вас хорошо, но не видел никого я, чтоб со мною рядом шел. Неужели ты не видел, кто тебя сопровождал, кто крылом своим великим от меня тебя скрывал? Я тебя там, поджидая, на мосту стоял во тьме, и убить тебя хотел я, все твое забрать к себе. Ну, призвал ты имя Бога, и услышал он тебя. Ангела послал большого для защиты от меня. Шел я издали за вами, вел тебя он до дверей и исчез. А я, как видишь, поспешил сюда скорей. Я виновен перед Богом, что тебя хотел убить, что я грабил по дорогам, только злое я творил. Но прошу я, научи ты Богу вашему служить, возносить, как ты, молитвы, и ему, и трудом своим мне жить». Тут склонились все в молитве, прославляя в ней Творца. Все, что было пережито, принесли к ногам Христа. Так он к Богу обратился и с тех пор служил ему. Проповедовал он слово, приводил людей к Христу. Будем помнить, дети Божьи, что Господь – хранитель наш. Он с нами, он всегда готов защитить в час трудный нас. Научиться бы нам помнить здесь об этом всякий час. Обещание он исполнит, не покинет слабых нас. Научиться бы молиться нам молитвой живой, научиться не страшиться, ведь он с нами, вечный Бог. Аминь.
Ich bin geschwitter. Aufgrund meiner Behinderung habe ich eine schwere Sprachqualität. Deswegen sollte ich ein bisschen langsamer sprechen. Und ihr dürft ein bisschen aufmerksamer zu hören. Ich wurde gebeten, mit Gottes Hilfe ein kurzes oder ein trauriges aus meinem Leben weiterzugeben. Wie Gott mich geschult hat, welche Wunder er getan hat. Manchmal stelle ich die Frage, ob die Menschen mit Behinderungen bemitleiden werden müssen oder nicht. Und auf diese Frage kann nicht jeder schon antworten. Aber die Antwort ist ganz einfach. Menschen mit Behinderungen, die Gott kennen, die Gott lieben, die müssen nicht bemitleidet werden. Diese Behinderung, die ist vorübergehend. Wenn wir in den Himmel kommen, dann wird es keine Behinderung mehr geben. Aber die Menschen dieser Welt, die eine Behinderung haben, die Gott nicht kennen, die sollen bemitleidet werden. Die haben in diesem Leben oft viele Einschränkungen und die gehen in das ewige Verderben. Aber Menschen, die Gott lieben, mit denen hat er einen wunderbaren Plan. Ich bin das erste Kind bei meinen Eltern. Ja, ich bin heute 48 Jahre alt. Natürlich ist es so, wenn die Eltern ein Kind erwarten, dann wollen sie, dass ihr Kind gesund ist. Aber es ist nicht immer der Fall. Seit meiner Geburt hatte meine Mutter Komplikationen gehabt. Ich hatte Sauerstoffmangel und deswegen bin ich seit meiner Geburt habe eine Behinderung, so wie ich bin. Natürlich war es für meine Eltern nicht ganz leicht einzunehmen, das erste Kind mit Behinderung. Aber mein Vater, der hatte in der Bibel ein Trostwort gefunden, in Apostelgeschichte 9, Vers 15, da steht es unter anderem, denn er ist mein auserwähltes Werkzeug. Denn er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und mein Vater, der hatte verstanden, dass Gott mit mir einen besonderen Plan hat. Wir wohnten in Kaiserstein, in einem kleinen Dorf. Und als ich in das Schulalter gekommen bin, da mussten die Lehrer mich normalerweise zu Hause unterrichten und zu Hause besuchen. Aber das wurde nicht gemacht. So habe ich da in Kaiserstein keine Schulbildung bekommen. Was ich selber gelernt habe, Lesen, Rechnen, das war alles. Im Jahr 1989 sind wir mit der Familie meiner Eltern nach Deutschland gekommen. Und dort, wir wohnten damals in Bad Oeynhausen, dort bin ich in eine Schule für behinderte Menschen gekommen. An dieser Schule bin ich 5,5 Jahre gewesen, aber dort in dieser Schule waren viele Mitschüler mit einer geistigen Behinderung. Und so hatte ich dort keine Möglichkeit gehabt, einen normalen Schulabschluss zu bekommen. Im Jahr 1995 wurde ich von der Schule entlassen und kam in die Werkstatt für behinderte Menschen in Minden. Aber mein Wunsch war es, eine Arbeitsstelle zu bekommen zwischen den gesunden Menschen. Aber mit meiner Behinderung und einer Schulbildung ohne eine Berufsausbildung schien es unmöglich zu sein. Aber da fing Gott an, Wunder zu tun. Ich bekam eine Möglichkeit, neben meiner Berufstätigkeit einen Lehrgang zu machen und durfte einen Hauptschulabschluss bekommen. Heute ist es das niedrigste Preis, was es gibt, einen Hauptschulabschluss. Für mich ist es aber ein Wunder Gottes, dass ich den Hauptschulabschluss machen konnte, weil ich bin nur 5,5 Jahre in der Schule gewesen, aber habe einen Abschluss der 19. Klasse bekommen. Es war ein Wunder Gottes. Das zweite Wunder. Von meiner Natur her bin ich sehr gerne unterwegs. Und mein Wunsch war es damals, Führerschein zu machen. Aber mit meiner Behinderung, viele haben nicht geglaubt, dass ich einen Führerschein machen kann. Aber Gott sei Dank, Gott hat ein Wunder getan. Ich durfte meinen Führerschein machen und bin jetzt schon mehr als 25 Jahre mit der Autoschule unterwegs. Gott hatte ein weiteres Wunder getan und hatte mir eine Arbeitsstelle gegeben, geschenkt, in der Verwaltung in Minden beim Klinikum. Trotz meiner Behinderung, trotzdem, dass ich keine Berufsausbildung hatte, hatte für mich eine gute, angemessene Arbeitsstelle in der Verwaltung im Klinikum. Als ich älter wurde, stand bei mir die Frage wegen der Familie. Aber es ist mir klar, dass einen behinderten Menschen lange nicht jeder heiraten kann. Und ich habe viel dafür gebetet und Gott hat Wunder getan. Im Jahr 2005 hat er mir eine Frau geschenkt, die hatte uns 4 Kinder geschenkt. Und Gott hat somit viele, viele Wunder in meinem Leben getan. Aber jetzt komme ich zu dem Bibelvers, den mein Vater damals als Trostwort bekommen hat, aus Apostelgeschichte 9,15. Denn er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und im Jahr 1999 habe ich mitbekommen, dass es in Deutschland eine sehbehinderte Gruppe gibt. Und durch diese Informationen fing Gott an mir zu arbeiten, damit eine Gruppe für Menschen mit Behinderung gebildet werden kann. Und so wurden einige Geschwister, die wir kannten, angeschrieben oder angerufen und wurden gefragt, ob sie ein Interesse haben, zusammenzukommen als behinderte Menschen. Ja, das Interesse war da und so kamen wir am 27. Mai im Jahr 2000 das erste Mal zusammen. Und seitdem existiert diese Gruppe und die kommen immer wieder zusammen zu verschiedenen Diensten. Und ist klar, meine Behinderung ist kein Fehler. Meine Behinderung ist der Wille Gottes. Gott tut keinen Fehler. Und ich denke, die meisten von euch, die haben keine Behinderung. Aber jeder hat eine gewisse Last zu tragen. Liebe Geschwister, Gott tut keine Fehler. Gott hat mit jedem eine gute Absicht. Wenn er uns eine Last auflässt, dann hilft er, diese zu tragen. Und Gott will, dass durch unser Leben sein Name verherrlicht wird.
Wenn wir lesen, dass da waren vier Freunde, die brachten den Gelähmten zu Jesus. Und vielleicht ist bei einem und den anderen heute der Gedanke aufgetreten, es sind ja gar nicht so viele Behinderte wie Gesunde heute bei uns und wir haben eine Behindertengruppe erwartet. Wenn wir aber jetzt die, wir hier sind, mal vier machen, dann sehen wir, dass es hier weniger Helfer sind als damals, ja, und wir hören jetzt ein weiteres Zeugnis von unserer Schwester Tina Olfert und dann kommt die Kindergeschichte. Genau, da freuen sich die Kinder drauf.
Ich erinnere mich sehr gerne an ein kleines Mädchen, was mit ihren Geschwistern um die Wette rennt, was Verstecken spielt, von Sofa zu Sofa springt und von ihren Eltern Ärger kriegt, weil die nicht toben sollen im Wohnzimmer. Oder die runter zu Oma und Opa läuft und unten mit denen singt, mit Opa tobt, mit meinem anderen Opa um die Wette läuft. Und dieses Mädchen, das bin ich. Ich bin heute 17 Jahre alt. Ich durfte eine sehr, sehr, sehr glückliche und zufriedene Kindheit erleben. Ich bin sehr Gott sehr dankbar für meine Kindheit. Ich sitze seit einem Jahr und knapp 10 Monate im Rollstuhl. 2021, also ich kann auch nur davon zeugen, dass Gott, egal was er auferlegt, immer hilft. Er hat mir sehr geholfen und die Führung Gottes, wenn ich die jetzt im Nachhinein, wo das alles passiert ist, betrachte, sehe ich, dass das war alles ein gewisser Plan. Ich durfte mich 2021 im Juni bekehren. Ich durfte mich 2021 im August taufen lassen und im Juli 2021 habe ich eine Diagnose gekriegt, die für mich sehr erschreckend war. Ich hatte einen sehr schiefen Rücken. Ich hatte Skoliose, Kyphose und Morbus Scheuermann. Das sind alles Verkrümmungen im Rücken und das wurde halt erst dann entdeckt. Und 2021 durfte ich Jesus als meinen Herrn und Heiland finden. Ich durfte erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin und ich durfte mit Gott Frieden schließen. Und in dem Jahr, kurz nach meiner Taufe, musste ich lernen, Gott wirklich alles zu sagen und mit Gott wirklich den Weg zu gehen. Man sagt immer, nach der Taufe gibt es Versuchungen und viele Prüfungen mehr als vorher. Und ich hatte eine Prüfung gekriegt, die für mich sehr, sehr schwer war. Mir fiel das sehr schwer. Ich kam im Oktober ins Krankenhaus und wurde dann operiert am Rücken, um den Rücken wieder gerade zu machen. Und nach der OP, das waren zwei OPs, die waren gut verlaufen. Und nach der zweiten OP bin ich dann nach 7 Tagen von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt worden. Und dort fing ich dann wieder an, laufen zu lernen. Und das klappte auch ganz gut. Nur sollte ich eigentlich ein Korsett bekommen und das wurde irgendwie nicht beachtet und somit ist im Rücken irgendwas kaputt gegangen und ich bin dann eines Morgens, das war am 29. Oktober, bin ich auf Toilette gegangen und dort bin ich dann gestürzt und ich lag dann da und die Schwester kam rein und meinte zu mir, ja, komm, wir stehen auf und legen uns im Bett und dann fahren wir ins CT, MRT, gucken, was da ist. Und ich meinte zu ihr, ich spüre meine Beine nicht. Dort war es mir gar nicht bewusst, ich wollte nur von dem Boden weg, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass ich meine Beine dort nicht gespürt hatte, so eine Auswirkung hatte. Ich wurde an dem Tag dann notoperiert und war dann sehr lange im Krankenhaus. Ich war 10 Monate im Krankenhaus. Ich bin am 20. Juli 2022, also letztes Jahr, entlassen worden. Und in dieser Zeit durfte ich viele Menschen kennenlernen und ich durfte wirklich sehen, dass Menschen, die mit Gott leben und eine Behinderung haben, viel besser und viel glücklicher mit dieser Behinderung umgehen können als Menschen, die eine Behinderung haben und nicht Gott haben. Für denen ist das Leben im Prinzip vorbei. Und ich dachte auch erstmal, dass mein Leben vorbei wäre. Ich dachte, mein Leben ist vorbei, ich kann so nicht weiterleben. Aber Gott zeigt mir, dass der Weg weitergeht. Ich durfte meinen Führerschein anfangen, ich durfte einen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Ich darf jetzt im Oktober eine Ausbildung als Ergotherapeutin anfangen. Ich habe selber Ergotherapie und Physiotherapie. Und jetzt darf ich das, was ich auch in der ganzen Krankenhauszeit sehr viel gekriegt habe, darf ich auch anderen Menschen helfen. Und ich finde auch, wir sind mit den Menschen mit Behinderungen in einem Heim gewesen, auf Freizeit. Wir haben immer Freizeiten im Sommer und im Winter. Und dort hängt in der Küche ein Bilderrahmen und da ist ein Spruch drin. Und da steht drin, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und das stimmt. Die, die dankbar sind, die sind meistens glücklich. Oder nicht meistens, die sind glücklich. Und wer glücklich ist, der ist auch dankbar. Und diese Dankbarkeit, trotz Behinderung und trotz, egal was passiert, wir können Gott dankbar sein. Denn ich darf Gott dankbar sein. Ich bin noch am Leben. Ich darf heute hier sein. Ich darf sehr gute Freunde haben. Ich habe einen sehr guten Freundeskreis, sehr gute Verwandte, die mir helfen und auch generell die Menschen, unsere Jugend. Ich darf in der Jugend weiter mitleben. Ich darf Gott dienen und das ist für mich eine sehr, sehr große Motivation, auch weiterzumachen und immer voranzugehen. Ja, und ich will auch allen immer ermutigen. Man sagt oft, wenn man etwas hat, schätzt man das nicht und man weiß erst, dass man das hatte, wenn man es verloren hat. Und ich denke, man wusste die ganze Zeit, was man hatte, nur man hat es nicht geschätzt, bis man es verloren hat. Ich sehe auch meinen Rollstuhl nicht als das ist schwierig, im Rollstuhl zu sitzen, das ist so. Aber der Rollstuhl, der ist keine Last, sondern ein Hilfsmittel. Wenn wir den heutzutage nicht hätten, dann wären die Querschnittsgelähmten oder auch die anderen Menschen, die eine Behinderung haben und auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die könnten im Prinzip so gut wie gar nichts machen. Also der Rollstuhl, der ist eine große, große Hilfe für uns Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Und das ist eigentlich sozusagen unser Freund, unser Lebensbegleiter, ohne den wir nichts machen könnten. Tag und Nacht sind wir fast auf den angewiesen, wenn wir irgendwie was machen wollen. Und ja, seid dankbar. Auch wir als Behinderte, wir können immer davon zeugen, dass wer dankbar ist und auch wenn wir dankbar sind, das ist das Größte und das macht glücklich.
Diese Freizeit, die war ein bisschen anders, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten. Wir haben da auch eine Jugendstunde dann auch, da wir auch jüngere Geschwister unter uns haben. Und eine Jugend aus Böblingen, vielleicht kennt jemand den Ort, ich bin da noch nie gewesen, das ist für mich wie irgendwo weiter weg. Und die Jugend, die wollte einfach uns mal kennenlernen. Und die sind gekommen, die haben uns gedient und wollten auch mit uns Gemeinschaft haben. Wir hatten dann eine Jugendstunde mit denen Da waren dann unsere jüngeren Geschwister auch mit dabei. Wir sind heute ja nicht alle. Wir waren da vor Ort, waren wir im Schnitt so um die 150, meine ich, Personen zusammen. Im Schnitt. So ungefähr wahrscheinlich 150, 160. Die größte Zahl war 190, werde ich korrigiert. Ja, auf jeden Fall. Auf der Jugendstunde war auch ein Rollstuhlfahrer. Nico hat eben in seinem Zeugnis gesagt, er hat eine schwere Zunge. Aber mag sein, dass es euch schwer fiel, Nico zu verstehen. Wenn man mit Nico ein bisschen mehr Gemeinschaft hat, so wird man dem auf Anhieb verstehen. Das wird auch seine liebe Anna auch bezeugen, dass das so ist. Ich kann mit Nico frei telefonieren, wir verstehen uns ganz gut. Ich muss nicht seine Lippen und seine Gesichtsmimik sehen, wir verstehen uns. Das kommt auch vielleicht mit der Zeit. So, jetzt war da aber einer im Rollstuhl, der hat eine wirklich schwere Zunge. Und dann war das Problem noch, wenn er in einer Gemeinschaft ist, unter mehreren Personen, dann hat er noch ein Problem mit gewisses Stottern oder so. Auf jeden Fall, er hat wirklich sehr schwer was rausbekommen. Der konnte kaum was sagen. Aber sein Gesichtsausdruck, er hat von Frieden und Geborgenheit gesprochen. Und von einer tiefen Zufriedenheit. Und möge der Herr uns auch dazu verhelfen. Bitte schön, die Kindergeschichte.
Rebecca durfte mit Mama und Papa an einen ganz großen See fahren. Dort fand eine Taufe statt. Sie konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie die Leute dort am Ufer standen. Sie waren alle in weißen Kleidern gekleidet. Seit diesem Tag ist schon ein ganzes Jahr vergangen. Und heute nach dem Gottesdienst sagt der Papa, am nächsten Sonntag fahre ich mit meinem Auto die Täuflinge zum Wasser hin. Rebecca guckt ihn an und fragt, Papa, darf ich mitfahren? Ich möchte so gerne mit. Nein, sagt der Papa, dieses Mal kannst du nicht mit. Der Weg ist viel zu weit und zudem ist mein Auto auch schon ganz voll. Dieses Mal bleibst du zu Hause und passt auf mit Mama auf deinen kleinen Bruder. Rebecca versucht nochmal bittend die Mama anzuschauen. Vielleicht erlaubt sie ihr doch noch mitzufahren. Aber sie merkt, dass Mama und Papa sich einig sind und sie diesmal tatsächlich zu Hause bleiben muss und der Mama helfen, auf den kleinen Bruder aufzupassen. Der Samstag kommt. Der Papa fährt weg mit den Täuflingen und Rebecca ist irgendwie den ganzen Tag ziemlich unruhig. Irgendetwas bewegt sie. Sie muss immer an etwas denken. Und da schießt ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Was ist, wenn bei der Taufe jemand ertrinkt? Diese Worte, die bewegen sie den ganzen Tag. Sie kann nicht loswerden von diesen Worten. Was ist, wenn jemand bei der Taufe ertrinkt? Am Abend, als sie schon ihre Sachen wegräumt, denkt sie immer noch daran. Und dann ruft sie die Mama. Mama, sag mal, kann bei der Taufe jemand ertrinken? Nein, sagt die Mama, so etwas habe ich noch nie erlebt. Es gab sowas noch nie. Am Abend, als Rebecca dann schlafen gehen soll, versucht sie die Augen fest zuzudrücken. Aber der Schlaf will gar nicht kommen. Sie wälzt sich von einer Seite auf die andere Seite. Doch an Schlafen ist gar nicht zu denken. Sie hat immer noch diese Befürchtung. Was ist, wenn jemand bei der Taufe ertrinkt? Und plötzlich erfasst sie eine riesengroße Angst. Sie ruft nach der Mama. Die Mama kommt sofort und schon sprudelt es aus Rebecca heraus. Mama, sag, kann bei der Taufe jemand ertrinken? Nein, sagt Mama. Rebecca, das habe ich dir doch vorhin schon gesagt. Das ist noch nie passiert und das wird auch nie passieren. Weißt du, warum nicht? Die Taufe ist ein Gebot Gottes. Und wenn man diesem Gebot Folge leistet, dann schenkt Gott auch Bewahrung. Aber Rebecca, ich merke, dich bewegt dieser Gedanke ganz, ganz doll. Weißt du was? Wir können zusammen beten und Gott um Bewahrung bitten. Gleich knien sie sich nieder und beten dafür. Am nächsten Tag, am Sonntag, als der Papa dann wieder zu Hause ist, springt Rebecca ihm gleich in die Arme und sagt, Papa, ist denn keiner ertrunken bei der Taufe? Nein, sagt der Papa, alles war gut. Der Herr hat seinen Segen geschenkt und wir hatten eine schöne Taufe. Die Mama erklärt, sagt sie, weißt du, Rebecca hatte den ganzen Samstag eine ganz große Befürchtung, dass jemand ertrinken könnte bei der Taufe. Und so hat sie für euch gebetet für diesen Tag. Danke, sagt der Papa. Danke, Rebecca, dass du gehorsam warst und der Stimme Gottes gehorcht hast und für uns gebetet hast. So hat Gott Bewahrung geschenkt. Einige Tage vergehen und dann bekommt die Familie einen Besuch. Nämlich der Gemeindeälteste kommt sie besuchen. Nachdem er ein ganz langes Gespräch mit den Eltern hatte, hat er auch Zeit für die Kinder. Rebecca erzählt ihm ganz bewegt, wie es ihr geht. All ihre Freuden, all ihr Leid erzählt sie ihm. Sie erzählt ihm auch, dass sie sich freut, den Herrn Jesus in ihrem Herzen zu haben und dass der Herr auch ihre Gebete erhört. Sie erzählt ihm auch, dass Gott ihr Gebet erhört hat wegen der Taufe, dass dort keiner ertrunken ist. Ganz nachdenklich schaut der Gemeindeälteste sie an und sagt, Rebecca, weißt du was? Jetzt erzähle ich dir mal etwas von der Taufe. Nämlich, es war so, bei der Taufe, dort hatten wir eine Schwester mit dabei, die hatte eine Behinderung. Die wurde von zwei Brüdern ins Wasser mit begleitet. Und als ich dabei war, sie zu taufen, dann glitt sie mir plötzlich aus den Händen. Für einen ganz kurzen Moment. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Mir war Angst und Bange und ich wusste gar nicht so recht, was ich zuerst tun sollte. Doch dann konnte ich mich recht schnell sammeln und sie festhalten wieder. Es hat keiner von den Besuchern etwas gemerkt. Gott hat seinen Segen geschenkt. Und Rebecca, weißt du was? Du hast dazu beigetragen. Du warst nämlich der Stimme des Herrn gehorsam und hast für uns gebetet. Somit konnte Gott uns auch bewahren. Tu es weiterhin so und hör auf die leise Stimme des Herrn.
Das Zeugnis von Schwester Elvira Lochmann und dann ein Zeugnis vom Mitarbeiter Andreas.
Ich bin dem Herrn dankbar, dass es das möglich geworden ist, dass ich heute hierher gekommen bin. Eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt ohne meine Familie herkomme. Aber der Herr weiß alles, wozu und wieso das so geschehen ist. Und als erstes habe ich überlegt, euch auch zur Stärkung ein Gedicht vorzulesen. Und leider habe ich es ja nur in russischer Sprache, was mich so angesprochen hatte. Und das will ich auch zu Gottes Ehre vorlesen. Все ко благу. То, что ты сейчас проходишь в своей жизни, позже обязательно поймешь. Знаешь, ведь нелегкий путь лежит к отчизне. Встретятся на нем и снег, и дождь. Может, под ногами знойная пустыня, ты встречаешь скорби на пути. Что бы ни случилось в этой тленной жизни, верой в Бога сможешь все пройти. Если мрак сгустился и просвета нету, Бог желает ближе стать к тебе, чтобы в отчаянии ты тянулся к свету, силу обретая в полноте. Все, что так тебя сегодня огорчает, не дает покоя по ночам, производит благо, Бог все допускает, чтоб роднее стали небеса. То, что ты сейчас проходишь в своей жизни, производит в духе перелом. Может, ты теперь не видишь в этом смысла, но все будет к лучшему потом. У Бога нет, поверь, случайных поворотов, Он давно все знает наперед, собирает жизнь из малых эпизодов, даже если почва из-под ног. Будет так, как нужно, рано или поздно, не терзай сомнениями себя, над тобою небо, голубые звезды, над тобой отцовская рука. Будет все ко благу, скорбные пустыни, даже леденящий сердце дождь. Только не сдавайся, но иди к вершине, где венец наследия обретешь. То, что ты сейчас проходишь в своей жизни, позже обязательно поймешь. Знаешь,
Ведь нелегкий путь лежит к отчизне. С Богом непременно ты дойдешь. Аминь. Und dazu will ich auch zur Ehre Gottes auch von den Wundertaten Gottes erzählen. Ist der gleiche gestern, heute und auch in aller Ewigkeit. Und in Sprüche in Lukas 18, Vers 27 steht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In Russisch heißt das, невозможное человеком, возможно Богу. So hat Gott auch in meinem oder in unserem Leben als Familie auch viel gezeigt. Und ich bin es nicht wert, dass der Herr mich dazu auserwählt hat, aber er hat mich als ein Werkzeug schon bevor ich noch geboren war, schon gesehen. Und als ich geboren war, hatte ich einen sehr schweren Anfang, musste auch direkt operiert werden. Im Krankenhaus waren auch Blutvergiftung. Und dann wurde meiner Mama gesagt, die wird die Operation nicht bestehen. Und sie ist heimlich mit mir weggelaufen, hat sich dann versteckt und hat dann auch, meine Eltern kannten Gott nicht, aber weil ich fast im Sterben war, haben die dann trotzdem aus Angst, sind die zu einem Priester gegangen, haben mich dann, die dachten, wenn ich sterbe, dass ich in den Himmel komme, haben mich dann taufen lassen, kindliche Taufe. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass in so einer schweren Lage sie mich zu Gott gebracht haben. Auch wenn sie selber an Gott damals nicht geglaubt haben, so haben sie mich dem Schöpfer anvertraut. Und Gott hat weiter mich Stück für Stück angefangen, gesund zu werden zu lassen. Als ich dann später aufgewachsen war, war ich eigentlich ein gesundes Mädchen, aber von Gott habe ich in meiner Familie fast nicht gehört. Also Mama hat uns von klein auf ein Gebet in Deutsch beigebracht, selber verstand sie das eigentlich kaum und wir haben eigentlich nur Russisch gesprochen und da hieß es, ich bin klein, mein Herzchen werde rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und das habe ich dann einfach so runtergesprochen, aber den Sinn habe ich damals nicht verstanden. Und doch war dieser Segen jeden Abend über uns, über meine Schwestern. Als wir hier nach Deutschland kamen, hat dann länger gedauert. Erst in 2 Jahren sind wir in eine andere Notwohnung gekommen und da hat mich eine neue Freundin zum ersten Mal zu einer Jugendstunde eingeladen. Das war so neu für mich. Jugendstunde, was ist das? Und dann komme ich dahin, waren so 10, 12 Jugendliche, eine kurze Predigt. Ich konnte nicht verstehen, nicht hören. Es war für mich so alles neu. Und als sie sich alle niedergekniet haben zum Gebet, natürlich konnte ich nicht alleine stehen bleiben, habe ich mich auch hingekniet. Und nach diesem Gebet oder nach dieser Jugendstunde, als wir dann nach Hause gegangen sind, war es schon dunkel, gehe ich dann alleine und dann gucke ich in den Himmel. Es waren so herrliche Sterne zu sehen. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, zeige du mir den Weg. Ich möchte nicht einfach so den Menschen glauben, aber ich möchte, dass du mir zeigst, dass du da bist und dass du der Schöpfer dieser Welt bist. Und so hat Gott angefangen, auch mich zu führen durch das Wort Gottes, durch die Predigten und hat mich dazu gebracht, dass ich mich zu Gott bekehren durfte. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich war in der Jugend einige Jahre, habe dann später geheiratet und der Herr hat uns 2 gesunde Söhnchen geschenkt. Dann hatte mein Mann 3 Wochen Urlaub gehabt und wir hatten eine Filiale, eine Gemeinde, wo unser Freund in Greifswald gegründet hat und mein Mann, der war dann immer wieder, also wir sind dann später als Familie auch immer wieder mehrmals im Jahr dahin gefahren, sind ungefähr 700 Kilometer von uns entfernt. Ja, und so war es auch im Jahr 2001. So sind wir dann mit unseren 2 kleinen Söhnchen nach Greifswald gefahren und am dritten Tag, da sind wir an die Ostsee spazieren gegangen, hat angefangen zu regnen und dann sind wir zurück. Waldemar wohnt mit Larissa halt nicht weit von der Ostsee entfernt. Und dann war für mich so ein Strich. Als ich zu mir kam, habe ich versucht, also ich lag da, weiße Decke über mir, ich kann nichts machen, habe versucht zu reden. Durch Tracheostoma waren meine Stimmbänder verletzt, hier war alles verbunden, Infusionen. Ja, und dann habe ich versucht zu zeigen, wo ist mein Mann, wo sind die Kinder. Und alle um mich herum, die hatten so getan, als ob die mich nicht verstehen würden. In Wirklichkeit hatten die Angst, mir überhaupt was zu sagen, weil ich war fast 5 Wochen im Koma. Und als ich zu mir kam, haben die gedacht, ich werde das dann vielleicht nicht verkraften, was mit uns alles schon geschehen ist. In dieser Zeit wurde unser kleines Söhnchen mit 2 Jahren, 2 Monaten schon beerdigt. Thomas war noch schwerst verletzt. Der zweite Sohn mit 10 Monaten war in der Kinderklinik mit Gehirnblutung, mit Schädelfrakturen. es war so, da auf dem Rückweg, als wir gefahren sind, hatte Thomas einen kurzen Sekundenschlaf und wir sind auf den gegengesetzte Spur rausgefahren. Uns kam ein Linienbus entgegen und wir sind frontal zusammengestoßen. Unser Freund, der sich mit den Autos auskennt, der meint, das war außerhalb der Stadt, also beide ungefähr bei 70 km/h. Ihr hättet eigentlich keiner überleben sollen, aber außer unserem Söhnchen sind wir alle am Leben geblieben und Gott sei Dank auch der Busfahrer. Und der hat natürlich auch direkt reagiert. Und weil Waldemar und Larissa mit dabei waren, so können wir auch vieles, ja, kennen vieles. Sonst hätten wir durch Schweigepflicht ja vieles auch gar nicht erfahren können. Und damals an der Unfallstelle, wo die Polizei, die Ärzte ankamen, die haben sich alles angeschaut. Unser Auto war wie ein Ziehharmonika zusammengerückt. Haben gesagt, wenn jemand hier überleben wird, das wird mein Mann sein. Mir haben die gar keine Chance gegeben. Aber bei Gott sind andere Pläne. Der Herr ist so wunderbar, der macht, lässt etwas zu, aber der macht auch Wunder, auch heutzutage. Und als ich dann zu mir kam und das alles erfahren habe, ich konnte nicht reden. In der Zeit konnte ich nur noch zu Gott rufen und mit ihm alle meine Sorgen, Nöte, meine Tränen, alles nur zu ihm emporrichten und ja, alles anvertrauen. Und in meinem Kopf war nur noch, Herr, hilf mir, so schnell wie möglich auf die Beine zu kommen. Ich habe gar nicht im Hinterkopf gehabt, dass ich so liegen bleiben werde. Ich musste komplett versorgt werden. Ich konnte gar nichts. Also bei mir ist, ja, hier am Kopf sind 2 Bruchstellen. Nacken war gebrochen, durch Rippen waren meine Lungen durchstochen. Becken, Oberschenkel, Unterschenkel, Hand. Also außer linke Hand, Herz und Niere. Alles andere war bei mir gerissen, geplatzt. Wurde geklebt, getackert. Und mit dem habe ich dann später, also erst dieses Jahr erfahren, meine Freundin kam damals nach Greifswald und hat mich so komisch angeschaut. Ich dachte, naja, ich war ja halt ganz anders durch diese starken Verletzungen, weil das dreifach am Körper angeschwollen. Aber sie hat was anderes ja, erschreckt, weil sie arbeitet bei der Chirurgie und sie hat gesehen, dass bei mir alle Narben getackert sind. Und sie sagt, eigentlich tackern wir alle, ja, Menschen, die dann nicht zu erwarten sind, dass sie noch am Leben bleiben. Und bei mir sind außer Stirn halt alle Narben. Ich habe über 30 Narben am ganzen Körper. Sind alle getackert, wo die Ärzte meine Eltern gesagt haben, wir haben alles Mögliche gemacht, nur von ihm hängt das ab. Und ich denke, weil Gott in dieses einbezogen wurde, so hat er seine Macht auch gezeigt. Die Ärzte haben auf ihn hingewiesen. Und Gott hat angefangen, nachdem Brüder zu uns kamen auf die Intensivstation, haben mit Ölsalbung über uns gebetet, hat Gott angefangen, Wunder zu tun. Davor hatte ich sehr starke Entzündungen. Meine Blutwerte, die waren so stark, oder die Entzündungswerte, dass sie gesagt haben, auch das Gehirn war so stark entzündet. Wenn sie am Leben bleiben wird, sie wird behindert bleiben. Gott hat zugelassen, dass meine Augen komplett rauskamen. Mein Schwager kam dann zu Besuch, der sagte, Elvira, ich habe Horrorfilme gesehen, aber das war der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Und doch haben die Ärzte in der Phase halt geschützt mit so Folien und nach dem Gebet gingen meine Augen langsam zurück, das Fieber senkte sich. Natürlich, es hat Monate gedauert, als ich dann die ersten ja, Versuche, dass ich überhaupt was gespürt habe, ich konnte gar nichts, also erstmal gar nichts spüren. Irgendwann mal kam langsam das Gefühl, aber ich konnte nicht heben, alles war atrophiert. Und nach ging es besser und irgendwann mal habe ich gesagt, ich möchte meinen Mann sehen. Wir waren dann schon in der Pflegereha und dann haben die gesagt, also, Frau Lochmann, ihm geht es sehr gut, sehr schlecht. Wo meinem Mann gesagt wurde, der wird überleben, aber umgekehrt. Thomas war bei uns fast ein Jahr Koma, Wachkoma. Und dann, wo ich dann einigermaßen schon die ersten Schritte machen konnte, ist das, geben Sie ihn auf. Der wird lebenlang körperlich und geistig behindert bleiben. Und dann waren mir so, nein, bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Wenn er mich so weit wieder aufrichtet, er wird meinem Mann auch helfen. Und dann habe ich nur noch gebetet, Herr, gib mir Kraft, dass ich so schnell wie möglich aufstehe. Unser Söhnchen war in der Zeit in der Kinderklinik behandelt, mit 10 Monaten, hatte auch sehr starke Schmerzen. Und unsere Eltern, Freunde, meine Schwestern, die konnten halt nicht jeden Tag zu uns diese 700 Kilometer fahren. Irgendwann hat Mama abgesprochen, dass unser Sohn zu sich in die nähere Klinik verlegt wird. Also die haben ihn abgeholt. So habe ich den Samuel ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich konnte zwar telefonieren, aber ja, da konnte mir ja noch gar nichts sagen, seine Lallworte. Und in der Kinderklinik hieß es ja, wir haben Tests gemacht, der Junge besteht, also hört nichts, der wird taubstumm bleiben. Für meine Eltern war ja wirklich ein Schlag nach dem anderen. Erstmal der Unfall, dann der Tod des Enkels. Der zweite halt mit so einer Diagnose. Wir, bei uns war jedes Mal so, ob wir überhaupt am Leben bleiben oder nicht. Und Gott macht alles langsam und doch hat er das so wunderbar weitergeführt. dass ich dann langsam auf die Beine kam mit Hilfsmitteln, dass ich dann doch angefangen habe zu spüren, wo es hieß, nein, das kommt gar nicht, also es ist eine Lähmung und das wird nicht, aber doch, also es kam nach und nach das Gefühl. Ja, und dann bin ich dann mit Mühe und Not zu Thomas. Er lag da, hat in die Decke geguckt, gar nichts bewegt. Und wo mein Mann von den Ärzten aufgegeben wurde, wurde nach Hause geschickt, kamen unsere Freunde zu uns und haben gefragt, Elvira, hast du nichts dagegen, wenn wir kommen? Sag ich, ja, gerne. Und dann haben die eine Gruppe eingerichtet, über 20 Mann, und kamen 5 Jahre lang zu uns jeden Abend, am Anfang zu zweit. Danach, wo es Thomas schon besser ging, danach kamen die dann einzeln, haben einfach trainiert. Am Anfang, wo er total steif war, haben die dann etwas mit Muskulatur gearbeitet. Später immer weiter, immer besser. Der eine kam mit Matheaufgaben, mit irgendwelchen logischen. Sport wurde natürlich jeden Abend gemacht und unsere Nachbarn, die waren schon gespannt. Die haben dann schon aus den Fenstern geguckt, so gegen 7 Uhr abends. Wie weit ist Thomas jetzt und wie geht es dann weiter? Natürlich haben die unseren Söhnchen mitgenommen. Die haben auch parallel auch Fahrradfahren gelernt. Oder das war so ein Segen. Trotz diesen schweren, ich habe gespürt, wie der Herr segnet, wie er uns, also Freunde, die wirklich so nah waren, manch einer ist ziemlich weit gegangen und andere, die uns ziemlich fremd waren, die sind so nette oder nahe Freunde geworden. Ja, und als unser Söhnchen dann 4 Jahre alt war, hat er dann schon gesprochen, der hat sich schon entwickelt, ganz normal. Und dann fragt er mich eines Tages, Mama, warum musste mein Bruder gehen? Warum bin ich alleine? Da habe ich gedacht, 4-jähriges Kind, was soll ich ihm sagen? Ich bin komplett durchgeschnitten überall. Und doch habe ich gedacht, bei Gott ist nichts unmöglich. Sag ich, Samuel, weißt du, Gott weiß, wem er Geschwister schenkt und wem nicht. Und das hat ihm gereicht, er ist spielen gelaufen. Abends bei der Abendandacht faltet er seine kleinen Händchen und sagt, lieber Heiland, du weißt, ich möchte eine Schwester haben. Ich musste erst mal schlucken, aber ich habe gedacht, bei Gott ist nichts unmöglich. Und tatsächlich, ein Jahr später haben wir eine gesunde Tochter mit 4.250 bekommen. Der Herr hat gesegnet, wir haben sie Dorothea genannt, das ist ein Geschenk Gottes. Mittlerweile ist sie schon 18 Jahre alt. Vielmehr, der Herr hat uns danach noch 5, also wir haben nach dem Unfall 6 gesunde Kinder bekommen. Thomas ist 5 Jahre, also bevor unsere Dorothea geboren war, hat er die ersten Schritte angefangen zu machen. Später hat er den Rollator abgelehnt, der hat sich am Kinderwagen festgehalten. Der hat die ersten Schritte gemacht und ja, nach und nach ging es besser. Natürlich durch das lange Koma-Zustand sind einige Versteifungen, der hat eine Lähmung. Heute geht es ihm nicht so gut, also eigentlich ist er sehr standhaft, aber der konnte jetzt die lange Fahrt heute nicht bestehen, deswegen ist er zu Hause. Und wir sind dem Herrn so dankbar, dass er uns geführt hat, dass er trotz all dem Schweren so viel Segen geschenkt hat. Und damals im Jahre 2004 wurde ich operiert, oder vor der Operation stand ich einmal im Krankenhaus, habe so rausgeschaut, sollten die Metallplatten entfernt werden. Ich habe dann halt ganz viele Metallplatten, Nägel. Und dann stand ich da, ich habe so aus dem Fenster geguckt, habe gesagt, Herr, es gibt so viele Selbsthilfegruppen, es gibt so viele Menschen, die sich untereinander, Herz-, Lungengruppen und so Verschiedenes. Ich würde so gerne eine Gruppe haben, die wir als Christen, die auch halt eine Behinderung haben, die uns verstehen könnten. Weil Verwandtschaft oder so, da ist keiner bei uns behindert und da sind schon so einiges. Und in der Zeit hat Gott schon, von 2000, hat Gott angefangen, schon diese kleine Gruppe zu gründen, also einige Geschwister hatten sich damals versammelt. Ich habe etwas später halt, ohne das zu wissen, angefangen zu beten, dass der Herr so eine Gruppe weiter, oder für mich jetzt um 2008 habe ich dann davon erfahren. Wir sind natürlich gerne das erste Mal dabei gewesen. Seitdem fahren wir sehr gerne mit, bekommen so viel Segen und wir sind jetzt nur ein kleines Teil hier. Aber gestern habe ich gedacht, ich muss unbedingt hierher. Also nicht, ich selber, wenn ich dabei bin, werde ich immer so gestärkt und auch zu Gottes Ehre, dass man das erzählt, dass der Herr immer noch der gleiche ist. Er macht Wunder, ihm kann man alles anvertrauen und bei ihm ist nichts unmöglich, auch wenn er irgendwelche Schwierigkeiten zukommen lässt. Aber es ist alles nach seinem Plan und möchte einen jeden von euch segnen. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich möchte ganz kurz an Nikos Zeugnis anknüpfen. Er hat erzählt von seinem Leben. Er hat erzählt, soll man eigentlich den Behinderten helfen? Was meint ihr, soll man einem Behinderten helfen? Wisst ihr, was wir von Nika gelernt haben? Wir alle, die wir hier sitzen, alle Mitarbeiter. Ich sage es erstmal auf Russisch. Samma lucha pomosch, nie mischa invalido. Und auf Deutsch, die beste Hilfe, störe den Behinderten nicht. Das haben wir von ihm gelernt. Natürlich helfen wir. Als Mitarbeiter in dieser Gruppe helfen wir gerne. Aber wenn Nika Auto fährt, dann stören wir ihn nicht. Er muss selber fahren. Aber wenn sein Rollstuhl aus dem Kofferraum rausheben muss, kann er nicht. Dann sind wir da, dann helfen wir. Oder jetzt schon so weit, dass seine Kinder das tun. Ich darf auch in dieser Gruppe schon seit 2005 mitarbeiten. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich viele Geschwister kennengelernt habe, die für mich ein Vorbild geworden sind. Ich habe meine Verwandtschaft keine Behinderte. Ich habe auch nie behinderte Menschen gesehen, so in dem Sinne. Oder nicht Acht gegeben auf behinderte Menschen. Nachdem Gott selbst zu mir gesprochen hat, durch Niger, durch meinen lieben Bruder, der zu mir ein paar Mal beigegangen ist, hat gefragt, Andreas, kannst du bitte helfen bei den Treffen? Ja, ich habe es getan. Ich habe den Dienst getan, ich habe den Menschen gezeigt, da ist die Toilette, da ist der Weg zur Küche, da ist der Weg zum Gemeindesaal. Und das war für mich dann nach dem Gottesdienst auch abgehakt. Das war einmal, zweimal, das dritte Mal, als Nico mich angesprochen hatte. Dann wurde für mich, stellte ich mich eine Frage. Was will Gott von mir? Was habe ich, ein gesunder Mensch, mit Behinderten zu tun? Was haben wir als gesunde Menschen mit Behinderten zu tun? Eigentlich gar nichts, nicht wahr? Wenn wir eine Verwandtschaft und nicht irgendwo zu Hause oder irgendwo im Bekanntenkreis behinderte Menschen haben, haben wir mit ihnen nichts zu tun. So dachte ich, bis Gott mir gezeigt hat, dass du kannst was tun. Du kannst. Und ich musste viel beten, mit meiner Frau zusammen. Wir hatten damals schon eine Reihe Kinder, wahrscheinlich 6 Kinder, die einer nach dem anderen klein waren. Und dann habe ich zu meiner Frau Nele gesagt, Nele, jetzt sei Gott will irgendwas von uns, von mir persönlich. Der will, dass ich mich irgendwo anbinde. Damals bin ich aus dem Chor gegangen, von der jüngsten Arbeit haben die jüngere Leute übernommen, jüngere Brüder übernommen. Das war auch gut so, ist auch richtig so. Für mich blieb so eine kleine Lücke. Und dann hat der Herr zu mir einfach gesprochen. Wir beten, als Christen, wir beten, Herr, zeig mir, welchen Dienst kann ich tun in der Gemeinde? Soll ich Lieder vorschlagen oder bin ich zum Predigerdienst bestimmt? Oder soll ich alten Krankengeschwister besuchen? Oder einfach eine Karte, irgendwo zu Hause eine Karte schreiben an den Krankengeschwistern als Ermutigung. Dafür sollen wir beten und der Herr zeigt. Und so war es auch bei mir. Ich durfte auch beten und bei einem Gottesdienst. Das war keine Evangelisationspredigt oder noch was anderes. Nein, das war einfach ein ganz normaler Gottesdienst wie heute. Und da sprach der Bruder aus dem Evangelium Markus Kapitel 2. Es wurde heute schon erwähnt. Und es gingen 4 und die trugen einen. Ich saß da irgendwo, die jungen Leute sitzen in der Ecke. Und ob die mir glaubt oder nicht, Geschwister, bei mir hier im Gehirn, als ob eine Lampe aufging. Ja? Du bist einer von diesen 4. Dieser einer, der Behinderte, der konnte nicht alleine, nein. Er war an diese Barre gebunden. Aber diese 4 gesunde Menschen, seine Freunde, die haben ihn genommen und zu Jesus getragen. Und das war für mich so eine klare Antwort Gottes. Du sollst gehen. Ich weiß, ich bin nicht sehr begabt mit Predigt oder mit Singen oder was auch immer, aber ich freue mich von Herzen, dass ich meinen Geschwistern, die eine Behinderung haben, helfen kann. Ob das ein Rollstuhl schieben ist oder was anderes oder auch etwas unterstützen bei der Organisation von den Freizeiten, das ist eine Freude und ein Segen. Und ich möchte ganz kurz noch ein Wort lesen und auch uns ermutigen, wenn wir wissen, dass das Wort Gottes eine Richtschnur für uns ist. Apostel Paulus saß im Gefängnis. Und er saß da im Gefängnis und er schrieb viele Briefe aus dem Gefängnis. Und jetzt schreibt der Apostel im Philipperbrief im 1. Kapitel 12. Vers stehen solche Worte. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Ich möchte das jetzt umlenken und auf die behinderten Menschen lenken. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gemeindemitglieder, wir wollen einfach zeigen, dass ein behinderter Mensch, der sich hingegeben hat zu Jesus und Jesus glaubt und für ihn lebt, ist ein Werkzeug und ein Weg zur Förderung des Evangeliums. Viele Menschen haben sich schon bekehrt, auch durch diese Gruppe, die entstanden ist. Viele Predigten wurden gesprochen, viel Samen ist gesät. Wir wissen nicht, wie viel in der Ewigkeit uns offenbart sein wird, wie viele Behinderte da sein werden. Aber jetzt, solange wir auf dieser Erde sind, wollen wir beten und bitten, dass der Herr noch mehr Geschwister in diesen Weinberg setzt. In den Weinberg, wo viele behinderte Menschen sind. Dieser Dienst ist nicht groß und nicht sehr gut bekannt. Hier in Deutschland schon. Aber mittlerweile ist auch schon außerhalb Deutschlands vieles getan in dieser Hinsicht. Und viele Menschen werden noch da zu Freizeiten, Treffen geladen, die eine Behinderung haben. Euch als Gemeinde, als junge Leute, als Gemeindemitglieder wünsche ich, bittet für diesen Dienst. Und wenn ihr ernstlich bittet, wird der Herr auch Gnade schenken und Segen schenken. Womöglich sehen wir das nächste Mal auf der Freizeit. Vielleicht in der Küche, junge Leute, vielleicht könnt ihr uns unterstützen, man weiß ja nicht. Aber möge der Herr euch viel, viel Gnade und Kraft schenken und Segen schenken und verstehen, was will Gott von mir persönlich. Amen.
Wir haben schon viele verschiedene Personen diesen gleichen Satz gesagt. Ja, und schon viele haben mir gesagt, ich muss abnehmen. Und wir haben bei uns auf Arbeit, da haben wir in der Abteilung, haben wir immer etwas stehen. Wir bringen, oder es bringt immer jemand einen Kuchen mit oder Süßigkeiten oder irgendwas ist immer da. Und wir bieten das auch jedem gerne an und die ganze Firma kommt gerne zu uns und bedient sich dort. Und so habe ich auch einem Kollegen das auch immer wieder angeboten. Und er war wirklich sehr dünn und er sagt mir auch, ich muss abnehmen. Bei ihm war das so, er hatte die Silberhochzeit stand bei ihm bevor und er hat sich zum Ziel gesetzt, er musste auch zur Silberhochzeit, muss er wieder in seinen Hochzeitsanzug reinpassen. Und ich habe ihn probiert zu überreden, sage ich ihm, einen kleinen Keks, ganz klein nur, da passiert gar nichts. Nein, sagt er, ich nehme nichts, ich muss abnehmen. Ich habe auch einen anderen Kollegen, der hat mir auch immer wieder gesagt, ich muss abnehmen. Und er schimpft immer, ja, ihr nehmt immer so gute Sachen mit. Und er greift immer zu und der nimmt und isst und sagt aber immer wieder, ja, ich muss abnehmen. Und er ist doch etwas kräftiger und er sieht das ein, aber immer wieder langt er zu und er handelt nicht danach. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich aktuell ja, mich damit nicht so beschäftigen muss. Aber ich habe das Wort Gottes gelesen, die Bibel. Und da habe ich festgestellt, ich muss abnehmen. Und ich habe auch hier von einem Mann gelesen, der genau das auch gesagt hat. Ja, er sagt das nicht bezogen auf sein Körpergewicht. Und vielleicht wissen wir auch schon, wer gemeint ist. Und ich möchte uns diese Stelle auch lesen aus Johannes, Kapitel 3, ab dem Vers 22. Johannes, Kapitel 3, ab dem Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, er tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja, die Jünger vom Johannes, die sind so ein wenig empört und sagen, da ist jemand anders, der fängt jetzt auf einmal an zu taufen und alle kommen zu ihm. Johannes, er antwortet und sagt, dass er selber nicht der Christus ist, sondern dass er nur vorhergesandt ist. Und dann spricht er diese Worte und sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Damit Jesus Christus dienen konnte, damit er wirken konnte, dafür musste Johannes in seinem Wirken abnehmen. Und ich dachte über mich nach, ist das nicht bei jedem von uns, ja bei mir persönlich ist das nicht so, damit Jesus in mir wirken kann, muss nicht das Ich in mir abnehmen? Das ist auch genau das, was wir in der Schrift lesen. Und Paulus, er schreibt das auch in mehreren Briefen. Da möchte ich uns drei Verse lesen. Zuerst einmal aus Galater Kapitel 2, den Vers 20. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die nächste Stelle möchte ich lesen aus Philipper, Kapitel 1, Vers 21. Philipper, Kapitel 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und die dritte Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, der Vers 15. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Diese Verse, die sprechen doch sehr deutlich zu uns und sagen, dass wir nicht mehr für uns selber leben sollen, für unser Ich, sondern für Christus. Da, wo unser Ich im Vordergrund steht, da kann Jesus Christus nicht wirken. Und ich habe einen interessanten Satz gelesen von Willie MacDonald, und er schreibt, dass viele, die beim Kreuz waren, um dort das Heil zu suchen, die waren noch nicht dort, um ihren eigenen Willen zerbrechen zu lassen. Und Jesus, er gibt uns selber ein Beispiel, wie er, bevor er gekreuzigt wurde, ringt er im Gebet mit dem Vater, und er sagt zu Gott, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch doch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auch Jesus, als Mensch, wollte er das nicht. Und er bittet beim Vater, sagt, nimm diesen Kelch doch von mir. Und doch tut er nicht diesen seinen menschlichen eigenen Willen. Er stellt sich unter Gott und sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich fand das interessant, wie Johannes das hier sagt, wie ich das gelesen habe in dem Johannesevangelium. Johannes, er sagt hier ein ganz starkes Wort. Johannes sagt, ich muss abnehmen. Und dieses Wort muss, das ist doch ein recht starkes Wort. Also es ist ein Gebot, eine Notwendigkeit oder man kann sagen eine Pflicht oder Zwang. Also muss, das lässt eigentlich keine Alternative zu. Johannes, er war sich bewusst, ich muss abnehmen. Und wir lesen das in der Schrift ein wenig später. Wie sah das bei ihm aus, sein Abnehmen? Er ist nicht nur ein klein wenig im Dienst zurückgetreten. Nein, ein wenig später wurde er gefangen genommen und auch hingerichtet. Das Abnehmen für ihn bedeutete, dass er sein Leben geben musste. Mir gefällt sehr gut, wie Johannes das sagt, also mit welcher Einstellung er das sagt. Er sagt das nicht so bedauernd und so traurig, ja, jetzt ist meine Zeit vorbei und jetzt muss ich zurück, und sondern vielmehr, er sagt das in einem Beispiel, und er nimmt das Beispiel von der Hochzeit. Und er sagt, bei der Hochzeit, da dreht sich alles um das Brautpaar. Da ist zwar der Freund, der vielleicht als Trauzeuge auch daneben sitzt, er ist hoch erfreut, er ist vielleicht auch vorne mit dabei, aber um ihn geht das gar nicht. Es geht jetzt bei der Hochzeit um die zwei, die da heiraten. Und er vergleicht sich selber mit diesem Freund, der einfach nur daneben steht und sich freut. Und mit so einer Freude tritt er zurück. Er sagt das nicht mit Bedauern, jetzt muss ich meinen Dienst aufhören. Vielmehr tut er es mit großer Freude, übergibt er dieses Arbeitsfeld dem Herrn Jesus. Sollten wir nicht mit so einer Freude Jesus Christus den ersten Platz in unserem Leben geben? Sollten wir nicht ihm unser ganzes Leben geben, dass er in uns wirken kann? Da, wo unser Ich noch ist, da kann Jesus nicht wirken. Ja, ich habe am Anfang erzählt von meinen Arbeitskollegen, die doch so ganz unterschiedlich gehandelt haben. Der eine, er war wirklich konsequent. Beim kleinsten Keks sagt er, nein, ich muss abnehmen. Und der andere, er war nicht so konsequent. Und ich denke, auch in unserem Leben, da müssen wir auch die scheinbar ganz kleinen Dinge, da gilt das auch. Das Ich, das muss abnehmen. Das geht nicht nur in den Hintergrund, das muss verschwinden, sodass Jesus die erste Stelle einnimmt, dass wir beim Kreuz nicht nur das Heil suchen, sondern dass wir auch dort unseren Willen zerbrechen lassen, dass wir ganz und gar den Willen Gottes tun. Lasst uns auch dieses ins Gebet nehmen. Ich merke es bei mir selber, dass es immer wieder hochkommt, dass ich, das Alte, der Egoismus. Und ich habe immer wieder oder gemerkt, auch in dieser Stelle, ich muss abnehmen. Und lasst uns auch dieses jetzt ins Gebet nehmen. Amen.
Mich entschuldigen, wir haben bei Ihnen, bei euch schon 10 Minuten eurer Zeit geraubt. Ich wollte mir aber noch einen kurzen Moment Zeit erbitten bei euch. Es gibt 2 Traktate bzw. Broschüren. Die eine Broschüre, die ist euch schon wahrscheinlich bekannt, die liegt, meine ich, bei euch aus. Ein anderes ist ein Traktat. Ich gucke da drauf und ich sehe den Bruder da drauf. Ihr seht da jetzt nur so ein halbes Rad vielleicht, wenn ihr da drauf schaut. Aber ja, es soll ein kleines Hilfsmittel sein, einmal zu diesem Traktat oder zu dieser Broschüre. Es ist für uns ganz besonders wichtig, die wir gesund sind, die wir äußerlich vielleicht ganz top und fit sind, die wir uns nicht zu den Behinderten vielleicht zählen. Für uns ein Hilfsmittel. Ein Bruder, der hat ein Zeugnis weitergegeben, wo er das erste Mal Nico begegnet. Dann hat er wohl Nico begrüßt und hat ihn als geistesbehindert sozusagen für sich festgestellt oder wie soll ich das anders sagen. Später hat er sich zutiefst geschämt, dass Nico ja ganz intelligent ist und dass er ja nicht weniger Denkenvermögen hat wie ich oder du. Vielleicht sogar mehr. Ich musste 10 Jahre zur Schule gehen, um das Lernen, Lesen, Rechnen und Schreiben. Und Nico, haben wir heute gehört, war nur 1,5 Jahre. Vielleicht hat er sogar mehr Intelligenz als einer von uns. Und somit kann diese Broschüre für uns ganz besonders behilflich sein, wie wir solche Menschen begegnen und wie wir mit denen umgehen. Es gibt in der Welt viele, wirklich viele, die noch gebunden sind an ihre Hilfsmittel, aber noch keinen Frieden haben. Und wenn wir ungeschickt an die drangehen, so können wir die eher verletzen, als denen das Heil näher zu bringen. Und somit kann diese kleine Broschüre uns ein Hilfsmittel sein. Das andere ist, so einen Menschen, wenn wir die Beziehung aufbauen, so den vielleicht auch mal einfach zu uns zum Mittag einladen. Ja, der ist mir vielleicht nicht gewachsen oder ich bin ihm nicht gewachsen, ich weiß nicht wie ich an dem drankomme, aber da hilft mir wiederum diese Broschüre, wie ich mit dieser Situation umgehe und wie ich für diese Person zum Segen werden kann. Wenn ein Mensch, der eine Behinderung hat und wirklich am Rollstuhl gebunden ist und, wenn er sagt, ich bin müde vom Leben, dann ist es kein Wunder. Aber wenn er Frieden hat, wenn er Christus hat, dann ist er glücklich. Das durften wir heute hören und durften wir heute dessen Zeugen sein. Das kleine Traktat, wenn es unter euch Geschwister gibt, die den Traktatdienst machen und ihr vielleicht mal eine Begegnung hattet mit einem Menschen, der eine Behinderung hat, aber noch nicht Frieden hat, und ihr ihm ein Traktat, ein ganz normales Traktat überreicht, so wird er das selten annehmen. Nicht alle nehmen es an. Dieses Traktat ist jetzt von unserer Gruppe halt entwickelt worden. Die Gemeinde Minden, die haben sich die Mühe gemacht, die haben das Traktat gedruckt und halt die Gestaltung gemacht. Wenn wir mit einem Rollstuhl auf einen Behinderten drauf zugehen, so hat er schon eine ganz andere, so bauen wir eine ganz andere Beziehung zu ihm auf. Wir können schon irgendwo auf einer Augenhöhe vielleicht reden, aber dazu müssen wir erst hiermit die Erfahrung gemacht haben. Die Broschüren und die Traktaten, die werden bei euch ausgelegt. Möge der Herr euch auch in diesem Dienste segnen. Amen.
Zu Ende gekommen und wir sind dem Herrn sehr dankbar für seinen Segen. Und ich möchte nur noch ein Vers lesen aus Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Dort spricht der Herr Folgendes, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nichts des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Eine andere Übersetzung sagt, nicht Unheil, sondern des Leidens. Also er hat nicht die Gedanken des Leidens. Aber wenn unser Weg geht durch Leiden, so ist nicht das Ziel Gottes, sondern durch Leiden, das heißt Ziel Hoffnung und Leben geben. Und manchmal führt der Herr uns solche Wege, die vielleicht uns nicht angenehm sind. Aber vielleicht auch, um andere Menschen zu erreichen, muss der Herr uns solche Wege führen. Und wenn wir an Josef denken, um ein Volk am Leben zu erhalten, musste Josef tiefe Wege gehen. Und Gott hat ihn gebraucht. Und so möchte ich auch persönlich dir sagen, der du zuhörst, dass Gott mit dir Gedanken des Friedens hat. Und wenn vielleicht du im Leben auch schwer hast, so nicht das ist das Ziel Gottes, dir schwer das Leben zu machen, sondern dadurch dich segnen und Leben und Hoffnung oder Zukunft zu geben. Möge der uns auch in diesem segnen.